Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich von ganzem Herzen, heute Morgen mit euch diesen Gottesdienst feiern zu können. Mein Name ist Friedemann Volke. Ich komme von Leipzig, von der Gemeinde Jakobstraße. Dort hat Norbert und Marlies und wir uns auch sehr gut kennengelernt und der Kontakt ist jetzt auch über ihn gekommen. Zur Seminarwoche im Herbst haben wir darüber gesprochen und Norbert sagte, willst du nicht mal zu uns in die Gemeinde kommen, und hat das hier eingestillt. Ich war dort in der Gemeinde Jakobstraße, nachdem ich in Wiedenest aufgewachsen, dort einige Jahre als Jugendmissionar gearbeitet habe, gerufen worden, nach Leipzig zu kommen mit meiner Familie. 5 Kinder haben wir, und habe dort 18 Jahre lang im Gemeindedienst mitgearbeitet, bevor vor 2 Jahren von Seiten der AGB auf mich zugekommen wurde mit der Anfrage, ob ich den Bereich der hauptberuflichen Mitarbeiter dort führen und leiten könnte innerhalb der AGB. Darin habe ich mit meiner Frau eine Führung Gottes gesehen, und so bin ich jetzt seit ungefähr 2 Jahren Mitarbeiter in der AGB zusammen mit Reinhard Lorenz, mit Marco Scheller, Ralf Kemper und weiteren. Und bin dort für die Begleitung und auch Vermittlung von hauptberuflichen Mitarbeitern zuständig. Ich möchte auch grüßen von Seiten der AGB und auch einladen zu den verschiedenen Veranstaltungen, die dort angeboten werden. Wir sind ja ein Gemeindeverband, kann man sagen, von ungefähr 140 Gemeinden, die einige Dinge zusammentun wollen, gerade was auch Gemeindegründung anbetrifft und Jugendarbeit und auch uns gegenseitig zu fördern und zu unterstützen. Hier in diesem Prospekt sind viele Dinge auch aufgeführt, zum Beispiel auch Seminare, die von Marco Scheller in Burgstedt abgehalten werden, noch in diesem Monat, Hilfen zur Verkündigung. Ganz herzlich möchte ich auch einladen, an der Jahresversammlung der AGB teilzunehmen im April. 18. April werden dort alle Gemeinden zusammenkommen zu der jährlichen Jahresversammlung, wo es um das Schwerpunktthema dieses Jahres geht: partnerschaftlich dienend stark Gemeinde leiten. Wie sollen Gemeinden nach dem Wort Gottes geleitet werden? Und auch möchte ich einladen, wieder zur Seminarwoche zu kommen. Im September in diesem Jahr geht es um das Thema Heilsgeschichte, was immer noch sehr aktuell ist und gut ist, sich damit zu beschäftigen. In unserer Gemeinde haben wir viel Gutes und Frohmachendes erlebt, auch im letzten Jahr. Es war kurz vor Weihnachten im vorletzten Jahr, als wir einen Anruf bekamen von einer Gemeinde in Bebra in der Nähe von Eisenach, und sie sagten, wir engagieren uns hier im Flüchtlingslager, Auffanglager, und da ist eine Familie, die wird nach Leipzig kommen, könnt ihr euch nicht mal um die kümmern? Und wir sind dann gleich 3 Tage später hin. Und sie konnten überhaupt kein Deutsch. Wir haben sie eingeladen, zu den Gottesdiensten zu kommen. Und am Silvesterabend waren sie dann dort. Der Tarek und die Jasmin und ihre 2 Kinder, Christina und Sophie, kleine Kinder. Kein Wort Deutsch und kein Wort Englisch. Aber wir haben den Namen ausgetauscht und auch den Kontakt zu dieser arabisch sprechenden Gemeinde in Bebra. Und dann haben wir uns kennengelernt via Telefonkonferenz. Das heißt, ein Bruder, der beide Sprachen sprechen konnte, hat übersetzt, was ich gefragt habe, und die Antworten von unserem syrischen Bruder dort. In der Zwischenzeit haben sie sehr gut Deutsch gelernt und auch Jesus kennengelernt. Und im Herbst hatten sie den Wunsch, getauft zu werden. Und das war ein großartiger Schritt, zu sagen, wir sind nicht länger Muslims, sondern wir sind jetzt Christen und wir vertrauen unser Leben Jesus Christus an. Und diese arabisch sprechende Gemeinde in Bebra sagte, wenn die sich taufen lassen, dann kommen wir euch besuchen. So kamen sie, und eine Woche vorher riefen sie an und sagten, wir haben aber auch 2, die gerne getauft werden möchten. Geht das da? Können die mitgetauft werden? Ja, sagten wir, können mitgetauft werden. So hatten wir zwei neu bekehrte erwachsene Personen aus unserer Gemeinde und das syrische Ehepaar Tarek und Jasmin und zwei von der arabisch sprechenden Gemeinde. Und es war so schön zu sehen, ihre Zeugnisse zu hören am Vortag. Und als wir dann am Taufbecken standen, das ist bei uns in der Jakobstraße unten im Keller, und gerade anfangen wollten, kam der Gemeindeleiter von der arabischen Gemeinde auf mich zu und zuppelte mich so am Arm und sagte, da ist noch jemand, der sich taufen lassen will. Eine Frau von einem ihrer Täuflinge, die Frau, die hat sich heute Morgen bekehrt. Geht das? Ja, sage ich, wenn sie bekehrt ist, kann sie sich taufen lassen. Und wir waren schon alle unten, der Raum ist ganz voll da unten im Keller, wenn wir da zusammen sind. Und hinten sind die Schränke, wo die Taufgewänder sind. Da habe ich schnell einen hingeschickt und habe gesagt, hol mal schnell doch ein Taufgewand raus. Und nach 3 Minuten saß die Frau dort mit in der Reihe, dann waren wir 7. Und sie wurden auf den Namen Jesus Christus getauft. Und hinterher habe ich den Gemeindeleiter nochmal angesprochen, habe gesagt, hör mal, erklär mir das mal noch ein bisschen näher, hat sich heute Morgen bekehrt, wie ging denn das eigentlich? Und dann erzählte er, dass sie etwas früher gekommen waren schon, da war noch ein bisschen Zeit, und dann sah er die Frau dort, die ja wusste, dass ihr Mann getauft wird und auch was das bedeutet. Und er fragte sie, hast du deinen Mann lieb? Ja, sagt sie, ich habe meinen Mann lieb. Ja, sagt er, willst du immer mit ihm zusammen sein? Ja, sagt sie, ich will immer mit ihm zusammen sein. Ja, sagt er, aber dein Mann lässt sich heute taufen und gehört zu Jesus. Wenn er kommt, dann nimmt er ihn mit. Und was ist dann mit dir? Willst du nicht auch dein Leben Jesus geben? Und sie hat nachgedacht und dann hat sie gesagt, ja. Und dann haben sie sozusagen vor dem Gottesdienst miteinander gebetet und diese Frau hat ihr Leben Jesus gegeben. Und als sie zu Ende gebetet haben, sagte sie, aber jetzt will ich auch getauft werden. Und so war sie an der Seite ihres Mannes an diesem Tag dabei und ist von Jesus gerettet worden. Darüber möchte ich heute Morgen auch mit euch nachdenken. Aber zunächst möchte ich mal für die Jungen hier und die Älteren eine Frage stellen. Nämlich die Frage, was ist eine Schwalbe? Ja? Aha, ah, okay, schon mehrere Sachen. Also ein Vogel. Oder gibt es noch was? Was ist eine Schwalbe? Die älteren Motorradfreaks, denen fällt dabei da bestimmt auch irgendwas ein. Also Moped hat den Namen Schwalbe und beim Fußball ein Foul, sagst du. Genau, eine Schwalbe ist, wenn jemand im Strafraum so tut, als wenn er gefoult würde, lässt sich theatralisch hinfallen, aber es war gar nichts. Und dann muss der Unparteiische entscheiden. War das ein Foul oder nicht? Und der lässt sich nichts vorspielen. Er lässt sich auch nicht blenden davon, ob jetzt jemand ein rot-blaues Trikot anhat oder ein himmelblaues. Es gibt auch keine Bonuspunkte dafür, dass man irgendwie viel verdient oder vielleicht sogar Fußballer des Jahres ist. Das alles zählt nicht. Gott ist auch unparteiisch in seinem Urteil, lesen wir in Römer 2. Dort heißt es, denn es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Es gibt auch keine Bonuspunkte dafür, dass man zum Volk Israel gehört oder dass man in seinem Stammbaum irgendwann Abraham da oben sieht oder dass man das Gesetz von Mose hat, genauso wenig wie es Bonuspunkte dafür gibt, dass man in einer christlichen Familie aufgewachsen ist oder immer den Gottesdienst besucht hat oder fast jeden Tag die Losung gelesen hat oder 150 Euro für Evangelium für Kinder gespendet hat. Gott lässt sich in seinem Urteil nicht von äußeren Dingen beeinflussen, sondern die Wahrheit unseres Lebens steht vor ihm. Aber was ist die Wahrheit unseres Lebens? Die Wahrheit unseres Lebens ist, wir Menschen haben durch die Sünde den Kontakt zu Gott verloren. Und das ist genau das, wovon der Römerbrief schreibt. Im ersten Kapitel schreibt der Römerbrief: Alle Heiden sind Sünder. Dort lesen wir Vers 18, denn deshalb kommt der Zorn Gottes auf alle Gottlosigkeit. Und wir lesen davon, dass Gott sie dahingegeben hat, obwohl sie Gottes Rechtsforderungen erkennen, dass die, die solches tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht nur allein aus, sondern haben sogar Wohlgefallen an denen, die es tun. Die Heiden sind Sünder und dadurch von Gott getrennt. Im zweiten Kapitel des Römerbriefes schreibt Paulus, die Juden sind Sünder und dadurch von Gott getrennt. Hier lesen wir, der du nun anderen lehrst, lehrst dich selber nicht. Der du predigst, man solle nicht stehlen, du stiehlst. Der du sagst, man solle nicht Ehe brechen, du begehst Ehebruch. Der du die Götzenbilder für ein Greuel hältst, du begehst Tempelraub. Um euretwillen wird der Name des Herrn unter den Nationen gelästert. Alle Juden sind Sünder und dadurch von Gott getrennt. Und im dritten Kapitel schreibt er, alle Menschen sind Sünder und von Gott getrennt. Heute Morgen sitzen hier also nur Sünder. Menschen, die von Natur aus von Gott getrennt sind. Und der eine, der steht, ist auch einer. Der Römerbrief offenbart uns, das Evangelium. Nun, was ist eigentlich das Evangelium? Das Evangelium besagt in seinem Kern, in mir bin ich sündiger, als ich es je zu glauben wagte. In Christus aber geliebter, als ich es je zu hoffen wagte. In mir sündiger, als ich es je zu glauben wagte, aber in Christus geliebter, als ich es je zu hoffen wagte. Heute Morgen möchte ich mit euch zusammen das dritte Kapitel des Römerbriefes anschauen und in seinem Inhalt, das, was es aussagt, durchgehen. Unter der Überschrift das Evangelium und die Gerechtigkeit Gottes. Römer 3, Vers 1 bis 31, das Evangelium und die Gerechtigkeit Gottes. In den ersten 8 Versen schreibt Paulus davon, dass Gott sich treu bleibt. Gott bleibt sich treu. Das ist die erste Botschaft, die das dritte Kapitel uns gibt. Und er schreibt in diesen ersten 8 Versen von der Wahrhaftigkeit Gottes und der Sünde der Menschen. Nun war Paulus ja ein Intellektueller, ziemlich gebildet. Und das, was er schreibt, ist auch sehr gut durchdacht und er ist auch sehr stark in der Argumentation. Häufig hat er einen Stil, dass er irgendwie eine Frage stellt, in den Raum stellt und dann beantwortet er die Frage. So auch in Römer 3. Und wir sehen in dem ersten Vers die Ausgangsfrage. Die lautet, was ist nun der Vorzug des Juden? Oder was der Nutzen der Beschneidung? Also die Ausgangsfrage ist, haben die Juden, von ihnen hat er im zweiten Kapitel vorher gesprochen, irgendeinen Vorzug im Gericht? Übrigens stellt er die gleiche Frage im Vers 9 in Bezug auf die Heiden. Schaut mal in Vers 9 rein. Was nun? Haben wir, die Heiden, einen Vorzug? Er stellt also eine Ausgangsfrage und dann beantwortet er sie. Die Antwort auf die Frage in Vers 1, haben die Juden irgendeinen Vorzug im Gericht, lautet ganz klar, nein, haben sie nicht. Und die ersten vier Verse sprechen von der Treue Gottes. Und er schreibt, die Juden haben ein besonderes Verhältnis zu Gott. Sie haben zum Beispiel die Beschneidung. Nun, die Beschneidung war ja das Zeichen des Bundes mit Gott, das Bundeszeichen. Und wenn wir uns an die Geschichte erinnern von David und Goliath, da hat ja nicht der kleine David gegen den großen Goliath gekämpft, sondern letztlich war es ein Kampf mit der Frage, wer hat den stärkeren Gott? Ja, der große Goliath oder der kleine David? Und was sagt er ihm? Warum sollen wir uns fürchten vor dem langen Lulatsch, vor dem Unbeschnittenen? Der hat doch Gott gar nicht auf seiner Seite. Der steht doch gar nicht mit Gott in einem Bund. Das Wichtigste ist nicht die Körpergröße, sondern ob wir mit Gott in einem Bund stehen oder nicht. Ja, sagt Paulus, sie haben die Beschneidung, sie haben das Gesetz und die Verheißungen Gottes, aber sie haben keinen Vorzug im Gericht, weil Gott sich treu bleibt. Er kann sich nicht mit Sünde alliieren. Er ist in seinem Wesen gerecht und deshalb kann er nicht fünf Grade sein lassen. Egal, ob ihn ein Jude oder ein Heide darum bittet. In seinem Wesen ist Gott gerecht und deswegen übersieht er nicht Sünde und sagt, oh, schwamm drüber, macht nichts, ist trotzdem gut. Das kann er nicht. Vers 4 lesen wir, Gott ist wahrhaftig und jeder Mensch ein Lügner. Stimmt das denn? Ist jeder Mensch ein Lügner? Ja, ne? Also, Lügen ist eine der schlimmsten Sünden. Lügen ist mindestens so schlimm wie stehlen. Beides sollen wir nicht tun, wenn wir mit Gott leben wollen. Aber hier geht es um eine Lebenslüge. Die Lebenslüge sagt, ich bin gut und ich habe mir nichts vorzuwerfen und ich bin ein Gutmensch. Ah, solche Leute gibt es, die so eine Einstellung von sich haben. Vers 4 sagt aber, dass es eine Lüge ist. Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. Und dann spricht er weiter in den Versen 5 bis 8 von der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist gerecht in seinem Urteil. Und er ist nicht ungerecht darin, wenn er uns Menschen verurteilt, wie manche es meinen, dass Gott ungerecht wäre. Und immer wieder hören wir die Frage, wie kann Gott das zulassen? Ist das ein gerechter Gott? Wenn zum Beispiel in Nigeria diese schlimme Sache dort passiert, wo die 200 Mädchen aus der Schule gekidnappt wurden und verschleppt wurden, dann kommt schnell die Frage auf, diese unschuldigen Kinder, die haben das doch nicht verdient. Nein, haben sie auch wirklich nicht. Und Gott wird diejenigen, die das gemacht haben, dafür zur Rechenschaft ziehen und hart dafür bestrafen. Aber das Menschen unschuldig sind, das stimmt auch nicht. Gott verurteilt uns Menschen ja aufgrund unseres Sündigseins. Wir hatten ein Jahr, wir machen jedes Jahr Sola in Leipzig, in ein Jahr hatten wir das Mittelalter Martin Luther unter dem Thema Sola Scriptura. Und der Römerbrief, wir hatten den Römerbrief in Bibelarbeiten und auf unserer Zweitagestour haben wir Kapitel vom Römerbrief auswendig gelernt. Die Teenies und die Jungschaler, die haben also beim Gehen Kapitel von Römerbrief auswendig gelernt. Und ich war gerne immer beim Sola dabei. Und eines, was mir richtig Freude gemacht hat, immer wieder war, Teenies Fragen zu stellen, worauf sie keine Antwort hatten. Eine Frage ist zum Beispiel, werden wir zum Sünder, weil wir sündigen, oder sündigen wir, weil wir Sünder sind? Werden wir zum Sünder, weil wir sündigen? Oder sündigen wir, weil wir Sünder sind? Als unser erstes Kind geboren wurde, und ich war bei allen 5 Geburten mit dabei, war das ein wirklich erhebender Augenblick, dieses kleine Geschöpf in Armen zu halten und Gott zu danken für diesen neuen Menschen. Damals noch sehr klein, bisschen verknittert und noch so Käseschmiere an der Backe. Toll. Und doch wurde mir in diesem Moment bewusst, dass auch er schon von Gott getrennt ist. Wie jeder Mensch. Und dass wir nicht erst zum Sünder werden, wenn wir die erste Sünde getan haben. So was kann so ein kleines Kind schon machen, der Mutter beim Trinken in die Brustwarze beißen oder so. Und ab dem Moment ist es dann ein Sünder, weil jetzt hat es was Schlimmes getan. Nein, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Und Gottes Gericht ist wahrhaftig. Es gibt keine Vorzüge aufgrund bestimmter Umstände oder Zugehörigkeiten. Gott bleibt sich in seinem Wesen treu. Das ist die erste Botschaft von Römer Kapitel 3. Die zweite Botschaft ist, alle Menschen sind Sünder. Und hier lesen wir in den Versen 9 bis 20 die Schuldhaftigkeit aller Menschen vor Gott. Auch hier wieder diese Ausgangsfrage. Vers 9, Verzeihung. Was nun haben wir, die wir von den Heiden kommen, vielleicht irgendeinen Vorzug? Und er beantwortet diese Frage und sagt, nein, auch wir haben keinen Vorzug, denn alle Menschen sind unter der Sünde. Was die Sünde, Trennung von Gott angeht, so sitzen alle Menschen im gleichen Boot. Ob arm oder reich, ob sie einen Mercedes fahren oder einen Opel, ob schwarz oder weiß, gebildet oder ungebildet, eine hohe Stellung oder eine niedrige, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Vers 10 ist hier zentral, denn dort schreibt er, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Stimmt das denn? Tun wir Menschen und tun die, die Jesus nicht kennen, denn überhaupt gar nichts Gutes? Die Leute, die sich einsetzen für kranke Menschen oder für Alte, die in Demenzhäusern arbeiten, Menschen, die im Hospiz Leute auf der letzten Wegstrecke begleiten, tun die denn alle gar nichts Gutes? Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer? Doch natürlich ist das etwas Gutes, was sie dort tun. Aber in der Qualitätsbeurteilung, im Hinblick auf das Heil, auf die Errettung, ist das nichts, was in irgendeiner Weise zählen würde. Das bringt uns vor Gott nicht weiter, sondern alle Menschen sind abgewichen und haben die Herrlichkeit verloren, die sie eigentlich bei Gott haben sollten. Und in Vers 19 und 20 lesen wir davon, dass das die Menschen auch wissen. Und das ist ja so irre. Manchmal kommen Menschen zum Glauben, die ihr ganzes Leben lang nicht fromm gelebt haben, nicht nach der Bibel, nicht mit Gott. Und dann sagen sie, manche, ich wusste schon immer eigentlich, dass Gott da war. Schon als Kind habe ich auch mal zu ihm gebetet. Das Wissen war in mir drin. Und davon spricht auch der Römerbrief, auch im ersten Kapitel, Vers 20 und im zweiten, Vers 14 und 15, dass wir Menschen ein natürliches Wissen um Gott haben. Alle Menschen wissen irgendwie, dass Gott da ist. Und dann gibt es zwei Reaktionsweisen darauf. Die eine ist, entweder Leute streiten das ab und verleugnen es. Im ersten Kapitel lesen wir davon, dass Leute bewusst diese Wahrheit niederhalten. Stimmt doch gar nicht, Gott gibt's doch gar nicht. Und Wissenschaft hat bewiesen, Gott gibt's gar nicht. Alles Gewissensberuhigung. Man sucht Argumente dafür, dass man diese Haltung irgendwie untermauern kann, weil man diese Wahrheit runterdrücken will. Man will es nicht wahrhaben, man will es nicht glauben, man will nicht, dass es so ist, dass es einen Gott gibt und dass wir uns vor ihm verantworten müssen. Die andere Reaktionsweise ist, dass man religiös wird. Und alle Religionen, die es in der Welt gibt, sind letztlich aus diesem Wissen entstanden, dass die Menschen im Herzen um Gott wissen, aber sie kennen ihn nicht. Und deswegen stellen sie sich da irgendwie so eine Götzen ans Feld und sagen, oh, lieber Götze, mach doch mal, dass es regnet, du bist klasse, lieber Götze. Machen die doch nur, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Und letztlich ist es mit den großen Weltreligionen auch nicht anders. Die Religiosität ist ein Ausdruck um das Wissen um Gott im Herzen, aber sie kennen ihn nicht. Nur das Wissen reicht nicht aus. Vers 18 und 19, wir wissen, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Gesetzeswerke, religiöse Riten, all das nützt uns nichts. Wer unter dem Gesetz der Sünde ist, ist unter dem Gesetz der Sünde. Da kann er nicht sagen, das stimmt, aber auf mich trifft es nicht zu. Ich habe eine Sonderregelung. Ich werde bei Gott schon irgendwie gut angesehen werden, weil ich habe ja immer das und das und das gemacht. Nee, das funktioniert nicht. Jakobus sagt, wer das versuchen will, Jakobus 2, Vers 10, muss das ganze Gesetz halten. Und wenn er nur in einem Punkt fehlt, ist er des gesamten Gesetzes schuldig. Das kann kein Mensch schaffen. Manche Sünden erscheinen uns allerdings als größer als andere, weil sie offensichtlich ernstere Folgen nach sich ziehen. Zum Beispiel Mord oder auch Hass oder Ehebruch wird als schlimme Sünden angesehen, was es ja auch tatsächlich ist, weil es riesige Folgen nach sich zieht. Aber letztlich führen alle Sünden, so groß oder so klein wie sie sind, zum Tod, weil sie einen Menschen vom Leben mit Gott abschneiden. Deswegen sollen wir die kleinen Sünden nicht herunterspielen und sowas sagen wie Notlüge oder so. Oder tun doch alle, dann kann es doch nicht so schlimm sein. Oder wenn wir neidisch sind oder wenn wir schlecht reden über andere, uns da keinen Kopf drum machen. Wir sollen die kleinen, scheinbar kleinen Sünden nicht herunterspielen, aber die großen Sünden auch nicht überschätzen und sagen, nur die sind die Hämmer und wenn du die nicht machst, dann ist ja alles in Ordnung. Alle Menschen sind Sünder und getrennt von Gott. Und nach all diesen schlechten Nachrichten über unsere Sündhaftigkeit und Gottes Verurteilung nennt Paulus nun die großartige Neuigkeit. Es gibt einen Weg, wie wir für nicht schuldig erklärt werden können. Und manche wissen vielleicht bei der amerikanischen Gerichtsprechung, fragt der Richter bei der Eröffnung des Prozesses den Angeklagten nach seiner Selbstaussage, schuldig oder nicht schuldig. Er soll selber sagen, wie er sich einschätzt. Jeder, der vor Gott sagen würde, wenn wir bei ihm erscheinen, nicht schuldig, wäre ein Lügner. Aber er hat einen Weg gebahnt, wie wir für nicht schuldig erklärt werden können, nämlich indem wir an Jesus Christus glauben und darauf vertrauen, dass er unsere Sünden wegnimmt und uns vor Gott gerecht macht und bevollmächtigt, so zu leben, wie er es uns gelehrt hat. Gottes Lösung steht jedem offen, unabhängig von seinem Hintergrund oder von seinem Verhalten in der Vergangenheit. In den Versen 21 bis 31 ist die dritte Botschaft zu finden. Nachdem er gesagt hat, Gott bleibt sich treu, er ändert sich in seinem Wesen nicht und alle Menschen sind Sünder, ist die dritte Botschaft, die Rettung für uns Menschen ist allein durch den Glauben an Jesus. Und diese Rettung wird uns zugesprochen. Die Gerechtigkeit allein durch Glauben ist ein Zuspruch, ein Geschenk. Der Zuspruch, dir sind deine Sünden vergeben. Welch eine Gnade, wenn dir dieses zugesprochen wird. Hast du diesen Zuspruch schon einmal für dich selber gehört? Sei getrost, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus hat das der Frau am Jakobsbrunnen gesagt, dem Gelähmten, der durch das Dach gekommen ist. Wir hatten einen Mann in unserer Gemeinde, eine Familie, sie sind jetzt an einem anderen Ort. Er war Alkoholiker und ist unter Alkoholeinfluss gefahren durch Leipzig und hat dort in der Innenstadt eine alte Frau mit dem Auto erwischt. Die ist zu Boden gefallen und ist dann an diesem Unfall gestorben. Er musste ins Gefängnis, er war 3 Jahre lang im Gefängnis wegen fahrlässiger Tötung. Den Führerschein hatte er noch etwas länger weg und ist im Gefängnis zum Glauben gekommen an Jesus. Als er dann die Zeit zu Ende war, kam er zu mir und sagte, Friedemann, jetzt habe ich meine Schuld abgesessen vor dem Gericht. Meine Schuld ist beglichen. Ich war im Gefängnis, es ist alles abgegolten. Aber tief in meinem Herzen leide ich immer noch darunter und weiß, ich bin schuld daran, dass ein Mensch sein Leben lassen musste. Wegen mir, weil ich alkoholisiert gefahren bin. Und ich möchte gerne diese Schuld loswerden. Und er hat sie ausgesprochen und bekannt vor Jesus. Wir haben auf den Knien miteinander gebetet. Und ich durfte ihm das so zusprechen und sagen, René, deine Schuld, deine Sünde ist vergeben. Und ich selbst kann mich auch an eine Situation erinnern, wo ich etwas bekannt habe, auch vor den Ohren eines Bruders, das war mir wichtig, und er für mich gebetet hat und mir zugesprochen hat, Friedemann, deine Sünde ist vergeben. Wie frohmachend. Wir lesen hier in den Versen 23 und 24, denn wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit bei Gott verloren und werden umsonst gerechtfertigt, durch seine Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Das ist der schönste Vers. in diesem Kapitel und der schönste Vers in dem ganzen Buch und Brief. Aber wie wird diese Erlösung jetzt für mich greifbar? Nun, ein Geschenk muss man annehmen. Wäre ja ein bisschen doof, wenn man zu Weihnachten da einen Haufen Geschenke kriegt und packt die gar nicht aus. Ja, das wäre ja wirklich ein bisschen blöd. Natürlich packt man Geschenke aus, aber das allein reicht auch noch nicht. Sondern man muss sie auch dankbar annehmen. Unser jüngster Sohn, Raffi, ist 9 Jahre alt. Und montags ist immer Taschengeldtag. Also Montag kriegt er immer Taschengeld für die Woche und das ist sehr gut für mich als Vater, auch Treue einzuüben und treu darin zu sein, eben montags, jeden Montag das Taschengeld auszubezahlen. Aber wenn ich es ihm da hingelegt habe und sage, das ist sein Taschengeld für diese Woche, dann gehört es noch lange nicht ihm. Das gehört ihm noch nicht, sondern er muss es nehmen und Danke sagen. Das haben wir ihm so beigebracht. Erst wenn er Danke sagt, dann gehört es ihm. Vorher gehört es ihm noch nicht. Und ganz genauso ist das mit diesem Geschenk, was Gott uns macht. Wir müssen es annehmen und Danke sagen. Und auf diesem Wege wird es uns zugeeignet. Und vielleicht ist jemand hier, der auch schon lange dabei ist und schon viel gehört hat, aber diesen Schritt noch nicht gemacht hat, tatsächlich Jesus Christus zu danken für die Errettung und für das, was er stellvertretend, bezahlend am Kreuz dort gemacht hat, dann würde ich gerne fragen, was hindert dich, das heute zu tun? Die glaubende Annahme des Geschenkes der Sündenvergebung ist der Weg zur Rettung aus der Verlorenheit. Paulus hat im 3. Kapitel des Römerbriefes das Dilemma gut aufgezeigt. Unser aller Dilemma. Gott ist nicht von einer frommen Fassade zu beeindrucken, sondern ihm steht die Wahrheit unseres Lebens vor Augen. Und die Wahrheit ist, wir alle stehen unter dem Gesetz der Sünde und kommen da nicht weg. Alleine. Aber Gott hat den Graben zwischen uns Menschen und ihm überwunden. Sein Sohn Jesus Christus, der ohne Sünde war, nahm unsere Trennung auf sich, unsere Gottverlassenheit auf sich. Er sagte am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er alles auf sich genommen, auch die Sünden der letzten Woche und vielleicht des heutigen Tages. Und damit bahnte er den Weg, dass unser Leben wieder mit Gott verbunden werden kann. Wer dieses glaubt und für sich persönlich annimmt, für den wird Rettung die Wahrheit des Lebens. Und dafür sollten wir immer wieder danken, von ganzem Herzen Jesus Christus, unserem Herrn, danken für die Errettung. Amen. Gerne würde ich mit euch zusammen ein Lied singen, das diese Botschaft auch gut aufgreift. Das Lied 748, ohne dich wäre ich verloren. Nur mit dir kann ich ewig leben.